Wilde Wunder, dein Podcast über Wildtiere mit Achim Gerke.
Okay, Tag zusammen. Heute Wilde Wunder zum Thema Kiebitze. Und wir haben uns da zusammengefunden, weil wir, glaube ich, beide den Vogel sehr, sehr spannend finden. Und wir, sage ich, weil ich bin nicht ganz alleine, sondern ich habe den Tobias zu Gast, oder vielmehr ich bin zu Gast, in der biologischen Station Westliches Ruhrgebiet und habe den Tobias Rautenberg hier, der hier angestellt ist und ein Vogelnerd ist, soweit kann man, glaube ich, sagen, so einen Ruf hat er. Magst du dich kurz selbst vorstellen?
Ja, also ich bin Tobias, ich arbeite seit 13 Jahren hier in der Biostation, aber bin schon seit, ja, ich bin jetzt 40, also ich würde sagen so seit 30 Jahren vogelbegeistert. Schon in der Kindheit hat es angefangen, in der NABU-Kindergruppe ging es los, viel früher dann mit dem Sperber zu tun gehabt in Bochum, mit dem Klaus Sandke, der da ja auch viel gemacht hat. Und dann ja, hat sich das natürlich immer weiterentwickelt und habe dann Biogeografie studiert und bin dann hier quasi, habe mein Hobby zum Beruf gemacht.
Das ist ein Träumchen. Aber du bist ja, also ich meine, du hast so einen Nerdruf, dass man dir nachsagt, du kannst sogar Möwen.
Ja, ich sag mal, es gibt sicherlich für Möwen noch ganz andere Spezialisten. Aber ja, auch Möwen sind interessant, aber gerade heutzutage ist es ja so mit der Hybridproblematik, die wir da ja mittlerweile haben, also verschiedene Arten, die sich da mischen, ist es auch mit den Möwen nicht mehr so einfach, wie es eigentlich noch nie war.
Ja, ja, okay. Und du bist im NWO auch noch, also im Nordrhein-Westfälischen Ornithologenverband, wo wir ja auch die Greifvögel für kartieren, bist du zuständig für seltene Vögel, ne?
Genau, ich bin schon, ich weiß gar nicht, so 10 Jahre in der Kommission für seltene Vogelbeobachtung gewesen und seit 5 Jahren habe ich da dann jetzt auch die Leitung übernommen, weil mein Vorgänger halt auch aus Krankheitsgründen leider ausscheiden musste und ja, das mache ich jetzt und mal gucken, macht Spaß und vielleicht mache ich es noch 10, 20 Jahre.
Was ist denn daran eigentlich so spannend? Ich meine, es gibt welche, die sagen, oh, da hinten ist ein Zilpzalp und andere sagen, oh, der Überaugenstreif ist aber anders und die Beine sind nicht rosa, sondern blassrosa. Ich meine, das geht dann so in die Richtung.
Genau, ne? Also es geht ja wirklich um Ausnahmeerscheinungen, die vielleicht nur alle paar Jahre oder vielleicht auch sogar noch nie zuvor bei uns in der Region gesehen wurden. Und die sollen natürlich auch dementsprechend gut dokumentiert werden, dass man halt auch für spätere Publikation und Auswertung halt auch belastbare Daten hat. Und da ist eine avifaunistische Kommission. Auf Landesebene gibt's das ja auch, aber es gibt's ja auch auf Bundesebene mit der DAK, mit der deutschen Kommission, die sich dann ja wirklich auch mit den deutschen krassen Seltenheiten, Erstnachweisen und so befasst. Da bin ich auch Mitglied, da bin ich aber nicht der Leiter. Und das ist ja Salz in der Suppe, sagt man ja immer bei der Vogelbeobachtung, weil im Endeffekt ist es ja schon was Besonderes und das Herz schlägt ein Stück höher, wenn man da mal einen Vogel sieht, den man vielleicht vorher noch nie gesehen hat oder nur auf Helgoland. Ja. Und ja, das passiert einem durchaus auch hier im westlichen Ruhrgebiet immer mal wieder.
Ja, dann fliegt auf einmal der Schlangenadler über die Halde.
Genau, das wäre auch noch eine Option. Den habe ich jetzt hier bei uns noch nicht gesehen, aber jetzt letztes Jahr hatte ich zum Beispiel in Oberhausen eine Zwergschabe. Das war natürlich schon was Besonderes. Dritter Nachweis für Nordrhein-Westfalen erst. Und da guckt man natürlich auch mit großen Augen zweimal hin, wenn die auf einmal da vorbeikommt.
Ja, es gibt schon nicht so wenig versprengte Vögel, ne? Ich habe vor 2 Jahren auf Madeira dann auch einen Zwergadler und Wanderfalken da gesehen, die es eigentlich auch da nicht gibt. Und das ist ja 700, 800, 900 Kilometer entfernt vom Festland. Also die fliegen schon weit.
Ja, also ganz, ich meine, da gibt es ja noch viel krassere Ausnahmeerscheinungen. Wenn man jetzt nur mal an die Azoren auch denkt, wo ja jedes Jahr viele Leute hinpilgern, um nordamerikanische Arten zu sehen, die ja eigentlich auf der Seite vom Atlantik gar nichts zu suchen haben, aber nach irgendwelchen Stürmen dann halt da notlanden. Was ja durchaus auch auf den Kanaren in einem gewissen Maße auch mal vorkommt, aber die liegen natürlich geografisch noch ein bisschen ungünstiger für nordamerikanische Vögel. Aber wir haben da im Prinzip, bei Inseln ist das ja immer so, deswegen ist ja auch Helgoland quasi so ein Magnet für Seltenheiten, weil alles, was einmal auf der deutschen Bucht ist und dann irgendwie dann doch nicht bis zum Festland weiterfliegen will, das geht dann da erstmal runter. Und wenn dann da 600 Augenpaare von 300 Ornithologen im Oktober rumrennen, dann wird da auch viel entdeckt.
Hat man eigentlich festgestellt, dass nach den Wahlen mehr Vögel auf den Azoren waren, die aus den USA geflohen sind?
Ja, ich glaube, das liegt jetzt ein bisschen daran, dass wahrscheinlich auch im Winter nicht so viel da geguckt wird, aber Spaß beiseite. Nee. Also ja, es ist für den Naturschutz sicherlich auch in Nordamerika alles sehr bitter, was da gerade passiert, weil ja da die die Marschrichtung eine ganz andere ist. Das wird sicherlich einiges bewirken zum Negativen für die Natur, wenn man sich anguckt, was da auch so an Ausbeutung im Alaska oder auch darüber hinaus, da werden ja auch schon Territorien untereinander aufgeteilt, die eigentlich gar nicht zum Staatsgebiet gehören.
Ja, wir wollen jetzt hier nicht zu tief in die Politik einsteigen. Ja. Das machen wir halt auch immer wieder mal. Ich meine, ich weiß auch nicht, wann ihr jetzt den Podcast hört. Wir sind jetzt gerade 2 Tage vor den Wahlen und da habe ich nur auch noch mal was nach außen gepostet, was da drauf zielt, dass wenn man Wissenschaft negiert und verächtlich macht, dass das bestimmt kein guter Weg für den Naturschutz ist. Also wer sich für Tiere interessiert, für wildes Leben interessiert und das mag und fördern will, der sollte da vielleicht auf jeden Fall mal drauf schauen, wäre so meine Meinung. Okay, Kiebitze und versprengte Kiebitze. Kommen wir mal zu den Kiebitzen. Wie wahrscheinlich ist denn, dass wir in Deutschland, in NRW, mal einen Kiebitz sehen, der nicht hier hingehört, einen Steppenkiebitz, einen Senegal-Kiebitz? Gibt es hier auch versprengte Kiebitze?
Ja, also der Steppenkiebitz, der taucht durchaus auch hin und wieder in Deutschland und auch in Nordrhein-Westfalen auf. Jetzt bei weitem nicht alljährlich in NRW. Ich glaube, der letzte Nachweis war letztes Jahr 2024 im Kreis Unna und im Kreis Soest war das gleiche Individuum an 2 Stellen gesehen worden, lustigerweise auch in einer Kiebitz-Brutkolonie. Also er hat da schon Anschluss an, sag ich mal, ähnliche Verwandte gesucht, auch wenn er natürlich ganz alleine unterwegs war. Hat sich da, glaube ich, auch über eine Woche aufgehalten. Und ja, ich habe in NRW tatsächlich selber noch keinen Steppenkiebitz gesehen, aber in Niedersachsen hatte ich mal das Glück, im Emsland und auf Fehmarn habe ich auch mal einen gesehen.
Aber es lohnt sich schon immer mal genau hinzugucken, wenn da ein Vogel dabei ist, der nicht ganz so aussieht wie die anderen, ne?
Es lohnt sich ja immer, sich jeden Vogel genau anzugucken, weil durchaus ist es ja auch so, gerade auf den Ackerflächen kann man natürlich auch den einen oder anderen seltenen Vogel mit Glück entdecken. Also sei es zur Zugzeit den Brachpieper zum Beispiel, den man gerade dann bei den Kiebitzerfassungen auch durchaus selten mal zu Gesicht bekommt. Und andere Kiebitz Kartierer und Schützer hatten auch schon mal das Glück, einen Triel, also so auch eine Wartvogelart, die aber sehr unscheinbar ist, weil sie überwiegend nachtaktiv sind und eigentlich auch in Südeuropa beheimatet sind, aber auf so einem Acker eigentlich fast unsichtbar sind. Aber wenn man natürlich da gezielt nach Kiebitzen sucht, dann kann man Glück haben, mit dem Spektiv vielleicht auch auf einmal das große gelbe Auge des Triels zu sehen. Aber ich hatte das Glück leider noch nicht.
Ja, vielleicht steigen wir dann mal beim Kiebitz so richtig ein. Also das ist, finde ich, schon ein merkwürdiger Vogel. Der ist auf der einen Seite ja sehr vom Schwarz-Weiß geprägt, wirkt sehr schwarz-weiß bei schöner Sonne und richtigen Winkel. Da kann man auch grün sehen und er ist irgendwie sehr auffällig in der Luft und fliegt auch sehr auffällig, sehr langsam, so ein bisschen gaukelig. Und halt jetzt auf der anderen Seite kann er auf dem Boden sitzen mit seinem Schwarz-Weiß. Man denkt eigentlich, dass man ihn super sehen müsste und er geht auf einmal so am Boden unter. Also er ist zugleich irgendwie sehr auffällig und auch sehr gut getarnt.
Ja, das kommt natürlich auch immer so ein bisschen auf die Beschaffenheit des Untergrundes an, wo er da sitzt. Wenn gar keine Deckung vorhanden ist, aber er sich da in seine Nistmulde auch ziemlich reindrückt, dann kann man ihn durchaus auch für einen Stein halten, weil man gerade von dem weißen Bauch her da nicht mehr so viel sieht, sondern überwiegend von dem schwarzen Rückengefieder. Aber man hat natürlich, wenn man weiß, was man sucht, schon einen anderen Blick wahrscheinlich auch drauf und findet dann Kiebitze mit einem Fernglas oder mit einem Spektiv auch auf dem Acker ganz gut. Es gibt ja heutzutage auch noch andere Möglichkeiten. Gerade in den letzten Jahren hat ja auch so Wärmebildtechnik durchaus in der Ornithologie Einzug gehalten und das hilft einem natürlich bei solchen Arten auch, weil man sie einfach viel einfacher zumindest erstmal die Anwesenheit zu bemerken. Auf so einem hektargroßen Acker, da sucht man sonst mit dem Spektiv schon sehr lange. Wenn man da einmal schon mal mit dem Wärmebild drüber geschwenkt hat und schon mal irgendwo die Idee hat, da hinten ist irgendwie was Warmes, da gucke ich doch vielleicht nochmal genauer und das kann schon auch helfen, etwas schneller das Ganze zu entdecken. Aber das sind natürlich Sachen, die sind vor wenigen Jahren eigentlich noch gar kein Thema gewesen, aber gerade so in den letzten 5 Jahren dann doch zunehmend in der Ornithologie auch an Relevanz gewonnen. Liegt natürlich auch ein bisschen daran, dass die Technik auch jetzt langsam in ein Preissegment gekommen ist, wo es man sich, ist immer noch teuer, aber es ist nicht mehr so eine riesen Hemmschwelle, wie es vielleicht 10 Jahre vorher war, wo es noch einige 1000 Euro waren und jetzt kann man damit naja, wenigen 1.000 Euro oder so kann man schon was ganz Gutes kriegen.
Ich habe auch 2,7 investiert.
Das ist ja schon so Mittelklasse auf jeden Fall.
Also ich habe es mir erst geholt, weil ich auch diese Wolfsseminare gebe und in diesen großen Flächen, man findet natürlich in der Dämmerung viel besser dann die Wölfe oder auch andere Tiere, die kommen. Aber ich habe dann auch gemerkt, früh morgens dann so ein Blaukehlchen im Schilf zu finden, geht auch viel einfacher auf einmal.
Das gilt ja für viele Arten, die eigentlich eher so regungslos irgendwo, sage ich auch, untergehen in ihrer Umgebung, seien es irgendwelche Bekassinen am Gewässerufer oder Zwergschnepfen oder halt auch irgendwelche Vögel, die weiter weg sind, die man vielleicht sonst gar nicht so direkt beim Überschwenken sieht, aber halt im Wärmebild schon irgendwie eine Signatur sieht und dann ganz gezielt einfach da nochmal ein zweites Mal hinguckt, ne?
Okay, fangen wir vielleicht mal so an. Kannst du uns mal mitnehmen durch so ein Jahr eines Kiebitzes jetzt vielleicht, so jetzt hier vom Niederrhein, also aus der Gegend, wo wir jetzt uns hier so rumtreiben, also wie geht das ab bei denen?
Ja, also prinzipiell ist es ja durchaus am Niederrhein auch möglich, das ganze Jahr über Kiebitze zu sehen, vorausgesetzt, wir haben jetzt keine krassen Frostphasen oder starke Schneelagen, bleiben durchaus mittlerweile auch einige Kiebitze an einigen Stellen ganzjährig. Oder das sind dann nicht zwangsläufig die Brutvögel, das können natürlich auch Zuzügler aus anderen Regionen sein. Aber gerade so im Bereich Bisslicher Insel kann man durchaus auch im Winter Kiebitze antreffen. In den Brutgebieten, also auf den Äckern, treffen sie eigentlich jetzt um diese Zeit, also Mitte Februar, Ende Februar geht's langsam los, dass die Kiebitze dann auch in den späteren Brutgebieten sich erst meistens so truppweise aufhalten. Da ist natürlich auch noch viel Zug und Zwischenrast dann dabei. Und dann so die ersten warmen Tage, ich meine, heute haben wir so einen warmen Tag, morgen ist es schon wieder ein bisschen vorbei, das kann es dann auch mit der Balz dann Ende Februar relativ bald losgehen. Und ja, dann wird gebalzt, sag ich mal, die erste Märzdekade ist so eine Zeit, wo halt viele Kiebitze balzen und in der zweiten Märzdekade, also zwischen dem 10. und 20. Geht das dann meistens los, dass die ersten Nistmulden dann auch vorbereitet werden. Und gerade so Ende März ist dann oft auch die Eierplage bei den ersten. Das kann aber auch deutlich später sein. Das hängt natürlich auch immer so ein bisschen vom Individuum ab oder auch von der Witterung. Wenn wir natürlich im März auch nochmal wieder eine kalte Phase haben, dann gerät das alles nochmal ins Stocken und es verlagert sich vielleicht um eine Woche oder zwei nach hinten. Aber in der Regel ist es eigentlich so, dass ich meistens so um den 20. März eigentlich die ersten Kiebitze habe, die dann auch auf dem Nest zu finden sind. Und dann 4 Wochen wird gebrütet. Nach 28 Tagen ungefähr schlüpfen dann im besten Fall, wenn alles gut gegangen ist, die Küken. Und dann dauert es halt nochmal 6 Wochen, bis
die. Es sind meistens 4, ne? Irgendwie haben die sich auf 4 verständigt. Ja, zwar nicht immer,
also aber zwischen 3 und 4 Eier ist so die Regel. Aus meiner eigenen Erfahrung ist es leider so in den letzten Jahren, dass es meistens eher 3 sind. Liegt vielleicht auch daran, dass die Kiebitze insgesamt nicht in so einer ganz guten Kondition vielleicht schon in die Brutzeit gehen, weil sie generell vielleicht Probleme haben, ihre eigene Fitness auf so ein hohes Level zu bringen, dass es noch adäquat vertretbar ist, fürs Weibchen noch ein 4. Ei zu produzieren. Ich müsste jetzt nochmal gucken, ob ich da irgendwelche genaueren Daten dazu habe. Aus meinem Bauchgefühl würde ich jetzt sagen, dass wir hier bei uns so im Bereich Duisburg-Bottrop zu 2/3 der Gelege 3 Eier haben und vielleicht nur 1/3 hat 4 Eier. Mhm.
Das ist vielleicht auch schon mal ein Zeichen dafür, dass es denen wirklich jetzt nicht so gut geht, um es mal vorsichtig und diplomatisch zu formulieren. Da sagst du bestimmt gleich auch nochmal was zu, weil ich habe jetzt die Zahlen aus dieser Monographie, aus dieser Kiebitz-Monographie, und die ist ja jetzt auch schon 30 Jahre alt. Und da waren die 4 quasi fast gesetzt, könnte man sagen. Also wenn sich das jetzt hier schon geändert hat, ist das vielleicht auch schon ein Zeichen.
Das liegt sicherlich auch ein bisschen immer an der Region. Ich sag mal, es kann jetzt zum Beispiel sein, dass es in einem Feuchtwiesengebiet, wo halt auch die Nahrungsverfügbarkeit wahrscheinlich grundsätzlich eine bessere ist als auf so einem relativ homogenen Maisstoppelacker, vielleicht auch eher 4 werden. Aber da in solchen Lebensraum bewege ich mich ja hier bei uns in der Region leider nicht. Haben wir hier eigentlich gar keine Grünlandkiebitze, sondern eigentlich nur Ackerkiebitze oder Brachenkiebitze, die auf irgendwelchen Industriebrachen oder halt auch auf Ackerbrachen dann sitzen. Und da sind's, also es kommt vor mit den 4, aber es ist halt nicht mehr die Regel hier zumindest. Mhm. Und Ja, in ganz seltenen Fällen soll es auch früher wohl 5 Eier gegeben haben, aber das habe ich selber noch nicht erlebt.
Okay, und dann schlüpfen die kleinen, süßen, putzigen. Und was passiert dann? Ja, kommen die dann in den Kindergarten, kriegen die was beigebracht, müssen die alles selber lernen?
Also Kiebitze sind ja sogenannte Nestflüchter. Das heißt, sobald sie aus dem Ei raus sind und halbwegs trocken, verlassen sie das Nest auf eigenen Beinen. Also in den ersten 1-2 Tagen sind sie meistens schon noch im unmittelbaren Umfeld des Nestes unterwegs. Aber sobald dann eigentlich auch das letzte Geschwisterchen halbwegs geschlüpft sind, das geht ja relativ schnell hintereinander weg, wandern die auch gerne dann schon mal erst so im näheren Umfeld mit den Elterntieren. Also meistens ist es so, dass dann Männchen und Weibchen die schon irgendwie begleiten, aber jetzt nicht direkt unter die Fittiche nehmen, sondern schon, die machen schon ihr eigenes Ding. Also die lernen natürlich, die müssen auch lernen, dann eigenständig Nahrung aufzunehmen. Das heißt, es ist ja nicht so wie bei Singvögeln, dass da die Eltern kommen und die dann aktiv füttern und denen das Essen reinstopfen, sondern die führen die einfach nur in Gebiete, in denen sie was finden, hoffentlich zumindestens. Und da ist es eher wichtig, dass die, weil die ja gerade in den ersten, ja so 7 Tagen, sagt man, sind die noch nicht so richtig in der Lage, ihre eigene Körpertemperatur zu regulieren. Das heißt, die müssen regelmäßig gehudert werden. Das heißt, die schlüpfen wieder unter die Flügel oder ins Bauchgefieder des Elterntiers. Meistens ist es dann das Weibchen und müssen dann sich da quasi mal wieder aufwärmen. Und deswegen ist es halt auch immer sehr kritisch, wenn die gerade in so einer Kaltphase schlüpfen, weil die dann natürlich sehr empfindlich sind. Erstmal sind sie natürlich, wenn sie schlüpfen, noch ganz klein und zart und haben noch nicht großartig, sag ich mal, Reserven, von denen sie zehren können. So ein bisschen haben sie ja noch von den aus dem Ei, sag ich mal, mitgenommen. Ja. Aber sie müssen natürlich schon auch in den ersten Tagen schon irgendwie Nahrung finden. Und wenn dann noch nasskalte Witterung ist halt das Schlimmste, was passieren kann, weil wenn die einmal durchgeweicht sind durch einen Starkregen oder durch einen Hagel oder späten Schnee, dann kann es ganz schnell sein, dass die erfrieren. Und das ist natürlich dann eine ganz kritische Phase. Deswegen ist natürlich für die am besten, aber da haben die natürlich auch keinen Einfluss drauf, wenn sie eine Phase erwischen, in denen das Wetter reinigermaßen sonnig und warm schon ist. Und
aber wo es da halt jetzt einen Einfluss gibt, ist ja zumindest wie wir auf unserer Seite, dass wir nicht dann noch Störungen obendrauf packen.
Genau, ne? Ja, das ist natürlich eh immer wichtig, dass man den Tieren auch ihre Rückzugsräume lässt. Das gilt ja auch schon fürs Brüten. Kiebitze sind zwar da durchaus auch in der Lage, sich an gewisse Dinge zu gewöhnen. Also zum Beispiel, wenn da jetzt ein Spazierweg lang geht und die Leute aber wirklich auch auf diesem Spazierweg bleiben und nicht noch ihren Hund links und rechts bis wir weiß vorlaufen lassen, am besten noch, am schlimmsten noch unangeleint, bleiben die durchaus auch, wenn sie sich dran gewöhnt haben, auf 20, 30 Meter sitzen. Wenn sie es allerdings nicht kennen, weil das ein Gebiet ist, was weniger frequentiert sind, sind sie deutlich scheuer. Ich meine, solche Gewöhnungseffekte sehen wir ja eigentlich bei allen Vogelarten. Sei es bei Gänsen zum Beispiel ja auch, gerade die nordischen Gänse, die werden ja im Laufe des Winters hier auch immer, sag ich mal, zahmer, sage ich mal, gerade in den Gebieten wie Rhein-Aue-Walsum, wo ja auch ein starker Besucherverkehr sind, sitzen ja teilweise 10 Meter neben dem Weg. Und solange die Leute vorm Zaun bleiben, ist alles gut. Und wenn dann aber aus irgendwelchen Gründen mal was anderes passiert, was sie nicht kennen, dann ist da auch gleich Panik. Und so ist es ja bei vielen Vogelarten und auch bei den Kiebitzen.
Ja, das sehen wir ja auch bei unseren Greifvogelbruten. Genau. Ne, ja. Da, wo, also ich sage immer kalkulierbare Störungen, so, ne? Genau. Also das interessiert die dann knapp die Hälfte.
Genau. Es ist jetzt auch so, ich meine, der fliegt dann auch auf und der ist ja dann auch meistens sehr alarmiert und die machen dann ja auch richtig Alarm und können sich aber Gott sei Dank auch oft relativ schnell wieder beruhigen, sobald die Störung halt nicht lange anhaltend ist. Das heißt, wenn man aus Versehen merkt, man hat gestört. Es ist immer ratsam, möglichst dann schnell aber das Weite zu suchen, sodass der Kiebitz sich auch wieder beruhigt. Ich meine, ich mache ja beim Kartieren oft nichts anderes, weil in den Gebieten, in denen wir unterwegs sind, markieren wir ja auch Nester für die Landwirte, damit zumindest die Gefahr nicht besteht, dass im Zuge von Bodenbearbeitung da unnötig Nester überfahren werden. Und das ist natürlich auch in dem Moment, wo ich die Markierung setze, eine Störung für den Vogel. Aber wir beobachten ja danach das Verhalten der Vögel und man kann eigentlich sagen, innerhalb von 5 Minuten sind die wieder auf dem Nest. Deswegen macht man sowas ja auch nicht bei an einem regnerischen, stürmischen Tag, sondern nach Möglichkeit auch an einem Tag, wo das jetzt auch nicht problematisch ist, wenn der mal 5 bis 10 Minuten vom Nest runtergeht, weil das Ei ist ja dann dadurch nicht direkt ausgekühlt. Das ist natürlich aber was, wenn das halt 20 Mal am Tag passiert, weil da halt 20 Mal am Tag ein Hund oder ein Mensch über die Fläche läuft, dann ist das natürlich was anderes, weil dann ist irgendwann halt auch dieses Pensum erreicht, dass das dann nicht mehr funktioniert.
Ja, und es ist ja nicht nur die Flucht, es ist nicht nur irgendwie das Auskühlen, dann fehlt es ja irgendwann auch an Nahrung. Ne?
Genau, es ist ja auch, es ist Stress für den Altvogel natürlich und Stress verursacht natürlich auch immer einen höheren Energiebedarf. Wenn der jedes Mal erstmal 10 Minuten wie wild da rumfliegt und nicht weiß, wo er mit sich hin soll, dann hat er da Energie verbraucht, hat aber eigentlich auch nicht wieder die Zeit selber zu fressen, weil er ja eigentlich brüten muss. Und das sind natürlich so Faktoren, die führen dann auch dazu, dass es dem Altvogel im Endeffekt auch schlechter geht, weil Brüten an sich ist schon eine anstrengende Sache, erstmal die Eier zu produzieren fürs Weibchen, aber halt auch, sind ja bei Weitem, also sie wechseln sich ja auch schon ab, Männchen und Weibchen, aber es ist halt eine eingeschränkte Zeit für den Altvogel selber, auf seinen Kalorienbedarf zu kommen, wenn halt die Hälfte, mindestens die Hälfte des Tages auf dem Nest festgetackert ist, ne? Also.
Ich habe auch im Paper gelesen, da war die Botschaft, alles nicht so schlimm, können ja noch ein zweites oder ein drittes Mal brüten. Aber man muss ja dann auch sehen, also das, was du gerade schon angesprochen hast, es gibt ja sowas wie ein Fitnesslevel, es gibt sowas wie, halt einfach wie Energie. Und man sieht auch, die Zweit- und Drittgelege sind halt nicht so erfolgreich wie die ersten. Erstmal, weil einfach die Küken nicht so fit sind, weil vielleicht halt auch die Eier schon nicht so gut sind. Und das Dritte ist auch noch, dass es, ja, wobei das meistens, glaube ich, nur vorkommt bei guter Nahrungsverfügbarkeit, dass die Männchen teilweise auch noch Polygamie betreiben, also mehrere Weibchen hat. Und dann wird natürlich da die Versorgung, gerade wenn es doch mal zum Brutwechsel, also dass auch mal das Männchen brütet, dann wird es halt immer komplizierter, wenn man dann noch Störungen hat.
Ja, ne? Und es ist ja auch so, gerade bei den Nachgelegen ist es halt dann oft auch so, also gerade zum Beispiel, haben wir gerade schon drüber gesprochen, bei den Vierergelegen ist es dann trotzdem meistens so, dass diese Paare im Nachgelege meistens dann aber trotzdem nur noch 3 Eier zu produzieren. Das ist halt per se dann auch schon mal wieder ein Viertel weniger. Bei den Dreiergelegen hatte ich es auch schon, dass Nachgelege auch nur 2 Eier hatten. Meistens schaffen sie noch 3, wenn sie Nachgelege machen. Aber trotz alledem ist der Durchschnitt der Eier bei den Nachgelegen sicherlich immer mindestens ein halbes Ei geringer als bei den Erstgelegen. Und das ist natürlich dann auch was, was sich auswirkt. Und es wird auch nicht zwingend besser dadurch, dass sie später brüten, weil da die Nahrungsverfügbarkeit ist ja wahrscheinlich für die Tiere, gerade wenn die Bodenfeuchte noch ein bisschen höher ist im April, deutlich besser, als wenn die dann erst Ende Mai schlüpfen und dann vielleicht haben wir schon wieder so eine Trockenphase gehabt. Die Böden sind alle schon knochentrocken verhärtet und mehr oder weniger wie Beton. Das hilft denen alles nicht. Und gerade in Gebieten, wo dann halt auch noch immer die Gefahr besteht, dass es da Konflikte mit Nutzung gibt, sei es zum Beispiel, dass dann schon in Wiesengebieten, die jetzt nicht besonders geschützt sind, die erste Mahd dann ansteht. In Wiesengebiete fallen für 2 Spätbruten eh meist schon raus, weil die Vegetation einfach dann auch irgendwann zu hoch und zu dicht wird. Das heißt, die weichen dann aus auf andere Flächen, wenn die überhaupt verfügbar sind. Aber in der Regel ist es ja so, je höher die Vegetation aufwächst, desto ungünstiger ist es für einen Kiebitz. Er sucht halt irgendwas, was unbewachsen, wenig bewachsen ist, wo er eine gute Übersicht in alle Ecken, in alle Richtungen hat, dass er im Zuge von möglichen Feinden halt auch früh genug reagieren kann, dass eine Gelege verlässt, dann ja entweder in die Offensive geht, was die ja auch gerne machen, gerade bei irgendwelchen Luftfeinden in Anführungsstrichen, werden ja dann auch die Kiebitze aktiv und fliegen ja auch gezielt, versuchen die zu vertreiben.
Okay, da kommen wir vielleicht gleich nochmal zu.
Genau, können wir gleich auch nochmal im Detail drüber sprechen.
Hochspannendes Thema, hochspannendes Thema. Aber vielleicht, wir waren gerade bei den Zweit- und Drittgelegen, es ist ja auch die Zeit bis zum Zug dann einfach auch kürzer, ne? Also sich darauf vorzubereiten. Wie ist denn überhaupt das mit der Zugvorbereitung, der Zugauslösung? Wo ziehen die überhaupt hin? Ja, viel nach Südwesten, teilweise bis Nordafrika, aber es ist auch nicht immer gleich, ne? Ich habe auch gelesen, Jungen, das habe ich nicht ganz verstanden, vielleicht hast du es ja verstanden und kannst mir das mal erklären, dass Jungvögel auch nicht immer das gleiche Zugziel haben wie die Erwachsenen. Kennst du das?
Nee, so ganz im Detail weiß ich jetzt nicht, wo du das gelesen hast.
Dass die nach Großbritannien ziehen und die anderen ziehen nach Frankreich.
Das hat was mit dem Alter zu tun, okay. Hätte ich jetzt nicht so auf dem Schirm gehabt, dass das so ist, aber generell ist es ja so, es gibt ja auch viele Kiebitze, die sich dann erst, sag ich mal, im regionalen Kontext zu größeren Gruppen zusammenschließen. Man hat das ja gerade nachbrutzeitlich dann, an, dass es so Sammelplätze, sage ich mal, gibt. Die sind dann meistens ja auch in der Nähe von irgendwelchen Feuchtgebieten gerne, weil einfach da auch im Sommer oder im Spätsommer, wenn die sich halt auf den Zug dann langsam vorbereiten, auch die Nahrungsverfügbarkeit dann natürlich gegeben ist, weil auf dem Maisacker kann er ja nichts mehr im Sommer machen. Da steht der Mais 1,50 Meter hoch. Im Wintergetreide entweder ist es schon geerntet und eine Stoppelfläche, die würde dann vielleicht unter Umständen auch wieder geeignet sein, aber meistens ja auch nicht. Und dann sitzen sie eigentlich eher so in den Grünlandgebieten, entweder auf schon gemähten Flächen oder einfach auf in Verlandungszonen von großen Gewässern, wo Uferstrukturen sind, wo sie sich halt auch noch gut bewegen können und vor allem auch dann viel Nahrung finden, weil brauchen sie dann ja auch, um sich vorzubereiten. Und dann ist es ja so, das hängt dann auch immer ein bisschen von, wo kommt die Population her? Also wir haben natürlich Zuzug aus Nordosteuropa im Spätsommer und im Herbst. Und von unseren Kiebitzen ist es sicherlich so, dass ein Teil natürlich auch erstmal noch bleibt, solange es noch einigermaßen angenehm ist. So kennen wir das ja von den Kranichen auch. Die reagieren ja oft dann auch erst wirklich, wenn es dann mal richtig kalt wird, man spricht ja dann, wenn es richtig kalt wird, auch von Kälteflucht oder von Winterflucht. Das sehen wir ja auch bei Kiebitzen, dass dann teilweise Vögel noch lange geblieben sind und dann aber wirklich, wenn es dann sehr ungemütlich wird, sind sie dann auch von einem auf den anderen Tag weg. Das haben wir bei diesen Kurz- und Mittelstreckenziehern, weil ich meine, im Grunde ist der Kiebitz ja kein Langstreckenzieher bei uns in Europa. Die meisten werden in Westeuropa und Südwesteuropa überwintern, also von Großbritannien bis entlang der niederländischen, belgischen und französischen Küsten, oder nicht nur Küsten, aber natürlich viel an Küsten, weil einfach da viele geeignete Lebensräume sind, oder bis zur Iberischen Halbinsel. Ein paar fliegen noch nach Nordafrika, aber dann ist ja eigentlich Feierabend. Das fliegt ja in der Regel kein Kiebitz südlich über die Sahara oder so ganz wenige Einzelne an der Küste, also vielleicht schon mal.
Woher das kommt?
Naja, es ist ja jetzt schon der Vogel, also das hängt ja damit zusammen, ob der Vogel grundsätzlich erstmal in der Lage ist, auch etwas ungemütliche Temperaturen zu ertragen. Da gehört der Kiebitz sicherlich dazu. Das ist ja jetzt bei irgendwelchen Transsahara-Ziehern, die halt wirklich sehr, sehr stark halt auf irgendwelche Fluginsekten auch angewiesen sind, was anderes. Ja, und es ist einfach so, die Kiebitze, die konzentrieren sich ja dann einfach, solange es eisfrei ist, irgendwas in der Nähe mit Wasser ist immer gut.
Aber was ist an Marokko besser als an Andalusien?
Ja, das ist
Tobias. Erzähl.
Weiß ich nicht. Also ich habe in Marokko, ich war auch zweimal in Marokko, ich kann mich gerade nicht erinnern, ob ich überhaupt einen Kiebitz gesehen habe. Eher nicht, glaube ich. Es ist sicherlich auch nur ein kleiner Prozentsatz von Vögeln, die überhaupt so weit nach Nordafrika fliegt. Insgesamt sehen wir das ja sowieso auch beim Kiebitz, dass sie ja insgesamt der Anteil von Vögeln, die ja auch versucht zu überwintern, sicherlich steigt, was einfach daran liegt, dass die Winter hier ja auch jetzt andere sind als vor 30, 40 Jahren. Da gehört der Kiebitz sicherlich dazu und viele andere Arten ja auch. Weißstorch zum Beispiel ist ja jetzt mittlerweile auch mehr oder weniger ganzjährig zumindest zu beobachten. Natürlich nicht in der Masse wie zur Brutzeit, aber es ist nichts Ungewöhnliches mehr, einen Weißstorch im Dezember zu sehen. Und selbst wenn mal ein bisschen Schnee fällt, dann ist der auch noch da. Erst wenn es vielleicht dann ganz ungemütlich wird, dann versuchen sie noch mal ein paar hundert Kilometer auszuweichen, sind aber dann im Februar trotzdem schon wieder zurück. Also da sehen wir ja gerade bei den Mittelstreckenziehern und den Kurzstreckenziehern durchaus auch starke Tendenzen, dass sie ihr Überwinterungsgebiet nach Norden verlagern. Und das ist kann auch von Vorteil sein, ne? Weil ich meine, Zug ist immer eine gefährliche Geschichte, gerade leider auch immer noch in Südwesteuropa mit Verfolgung auch von Kiebitzen, Abschuss und so, passiert ja leider auch immer noch in größerem Stil durchaus. Und wenn sie das in Holland und in Deutschland, wird das sicherlich kein Faktor sein. Also
wo ist das denn Faktor? Ich meine, man kennt jetzt das mit dem Vogelzug, mit halt diesen Flaschenhälsen übers Mittelmeer. Das ist ja jetzt hier nicht so wichtig. Man kennt es mit Vergiftung von Milan oder sowas oder mit Singvogeljagd in Italien. Also was, also wo ist der Kiebitz da besonders
im Fokus? Naja, der Kiebitz ist da vor allem leider ja, in Frankreich werden Kiebitze ja auch geschossen. Ja, ja. Es ist zwar also nicht EU-rechtskonform, aber es gibt da ja gewisse Ausnahmeregelungen. Die haben ja auch bis vor wenigen Jahren, jetzt ist es glaube ich aktuell nicht so, auch Uferschnepfen und Brachvögel in Frankreich noch geschossen. Da gibt es glaube ich im Moment aber eine Verordnung, die das nicht erlaubt.
Wahrscheinlich, weil sie in irgendeinem Paul Bocuse-Kochbuch noch drin sind oder warum?
Ob das jetzt unbedingt der Grund ist, weiß ich nicht. Es hat auch viel mit Tradition leider zu tun. Ne? Das haben wir schon immer so gemacht und das machen wir auch weiterhin so. Diesen Faktor haben wir ja Gott sei Dank zumindest in Deutschland schon seit vielen Jahrzehnten nicht mehr. Also mir ist kein Fall bekannt, außer vielleicht mal seltene Ausnahmefällen, dass mal Kiebitze in Deutschland geschossen wurden. Also klar, gibt immer eine Dunkelziffer, aber ich habe nicht das Gefühl, dass das in deutschen Jägerkreisen irgendeine Relevanz hat. Also da gibt es ganz andere Problemarten, wo das sicherlich immer mal wieder vorkommt. Das hängt natürlich aber auch immer viel von der Einzelperson ab. Da sollte man ja auch nicht alle über einen Kamm scheren. Ich kenne ja auch viele Jäger, die ganz vernünftige Leute sind. Ja, die gibt es. Auf jeden Fall und auch nicht so wenige, aber es gibt natürlich auch immer mal Fälle, das kennst du ja von der Greifvogelverfolgung auch, wo das halt nicht so ist und da kann natürlich auch schon eine Einzelperson großen Schaden auch für eine ganze Region, sage ich mal.
Es müssen nicht nur Jäger sein, es sind auch Landwirte, es sind Waldbesitzer, es ist alles.
Genau, also wie gesagt, es gibt ja überall schwarze Schafe. Aber gerade hier ist es so, wir haben ja durch die Tatsache, dass die Kiebitze auf landwirtschaftlichen Flächen brüten, natürlich auch viel Kontakt zu den lokalen Landwirten. Und da ist eigentlich grundsätzlich die Bereitschaft und das Verständnis ja schon da. Ich meine, die sind natürlich auch immer so ein bisschen im System gefangen, muss man sagen. Die müssen halt wirtschaften, es ist deren Existenz, ich kann das auch alles gut nachvollziehen. Und vieles ist ja leider auch nicht mehr so wie früher. Die Flächeneigentümer sind in vielen Fällen gar nicht die Bewirtschafter. Und im schlimmsten Fall sind die Flächeneigentümer, die Pächter und die Bewirtschafter nochmal andere, weil dann die Bewirtschaftung wieder von irgendeinem Lohnunternehmen passiert, wo dann im Zweifel der Pächter auch außer eine Kalenderwoche, wo das passiert, auch eigentlich gar nicht so genau weiß, wann das passiert. Und dann sind natürlich so Abstimmungen von Schutzmaßnahmen dann schon sehr herausfordernd, weil einfach hatten wir leider auch schon die Fälle, ne? Da sind dann markierte Nester trotzdem zu Schaden gekommen, weil derjenige, die Information, dass da Nester markiert sind, ist bei dem, der da auf dem Trecker saß, nie angekommen, weil es einfach so ein schwieriges kommunikatives System ist. Da wird ja dann teilweise in den Hochzeiten, wenn gegüllt oder der Mais gelegt wird, da wird ja auch im Schichtbetrieb 24 Stunden Tag und Nacht mehr oder weniger.
Das ist schon fast eine Industrie.
Ist es im Grunde.
Das sind nicht mehr die Trecker von vor 50 Jahren, genau, die da rumfahren.
Die Arbeitsbreite ist eine andere, die Geschwindigkeiten auf dem Acker, die gefahren werden, ist auch eine andere und es ist alles optimiert. Unter finanziellem Druck steht das natürlich auch. Und das ist schon ein Problem. Deswegen sind ja gerade auch Schutzgebiete, in denen halt das Ganze noch ein bisschen anders läuft, was ja dann halt dementsprechend halt aber auch finanziell kompensiert werden muss, weil wenn Bewirtschaftungseinschränkungen stattfinden, die halt auch irgendwelche Ertragsverluste bewirken, werden die halt, müssen die ja auch irgendwie erstattet werden, sonst macht da ja auch keiner mehr mit. Da gibt es ja dann verschiedene Möglichkeiten hinsichtlich Pachtverträgen, die dementsprechend gestaltet sind, dass die zum Beispiel die Pacht reduziert ist oder dass halt auch noch Prämien für bestimmte Maßnahmen erfolgen.
Das sieht man ja zum Beispiel in der Soester Börde, wie sowas auch funktionieren kann. Ne? Dass dann Brachen da auf einmal sind, die vorher nicht da waren, Blühstreifen sind, die vorher nicht waren. Und auf einmal sieht man auch Wiesenvögel dann zurückkehren, die es vorher nicht gab. Ne?
Genau, ja, das ist natürlich oft leider nur sehr lokal begrenzt. Ich meine, so in der großen freien Landschaft sieht die Welt dann ja oft auch anders aus. Also gerade wenn man so nach Niedersachsen auch guckt, wo halt auch sehr, sehr große Bereiche mehr oder weniger ja industriell, landwirtschaftlich geprägt sind, wo halt nicht mehr irgendwas kreucht und fleucht. Das ist schon auch traurig einfach, ne? Aber da müsste halt dann auch politisch hinsichtlich Anreizen noch mehr geschaffen werden, um das wieder zu ändern, aber das funktioniert halt auch.
Man muss vielleicht einfach mal das, was es an Vorgaben gibt, erstmal machen, ja. Zum Beispiel Stichwort Wildnisgebiete oder
ja, auch das
oder ist wie auch immer. Faktor. Ich meine, es gibt ja genug, es gibt genug Beispiele, die gut gelaufen sind.
Ja klar, es ist natürlich auch immer so ein bisschen davon abhängig. Es gibt Arten, die kann man, da muss man wenig tun, um sie effektiv nach vorne zu bringen. Und auch bei anderen Arten ist es halt deutlich schwieriger, weil sie halt anspruchsvoller sind oder auch einen höheren Raumbedarf haben. Wir haben natürlich auch viele Arten, bei denen ist ja grundsätzlich der Lebensraum da. Da fehlt es dann vielleicht nur an Brutmöglichkeiten. Das haben wir ja, sehen wir ja auch beim Steinkauz. Wenn man den halt fördern will, kann man da mit Nisthilfen durchaus auch was erreichen. Ist jetzt auch nicht überall der einzige Grund. Das muss natürlich auch schon irgendwie noch der Lebensraum zumindest ein Mindestmaß an Qualität haben. Aber wenn es jetzt nur daran scheitert, dass die Obstbäume auf der Streuobstwiese einfach zu jung sind, weil zu spät nachgepflanzt wurden, dann kann man natürlich solche Phasen auch überbrücken, indem man denen halt einfach was anbietet. Ja. Und das ist ja bei vielen anderen Arten nicht anders.
Okay, wir waren vorhin beim Zugverhalten. Also da haben wir festgestellt, das ist auch, glaube ich, vielfach beschrieben, da gibt es verschiedene Wellen und es sind halt Teilzieher. Manche bleiben da, manche ziehen weg, je nachdem, ob sie aus Norwegen, aus Sibirien, aus Niedersachsen oder sonst woher kommen, haben sie halt einfach ein unterschiedliches Zugverhalten und das wird dann auch nochmal vom Wetter einfach beeinflusst. Ne? Also wie gut geht ihnen es da, wie ungemütlich ist es, aber auch wie ist die Nahrungsverfügbarkeit. Genau.
Also es gibt ja bei Zugverhalten auch immer eine genetische Komponente, also ein Vogel weiß ja schon grundsätzlich mehr oder weniger, dass er ein Zugvogel ist oder nicht. Aber es hat natürlich auch was mit Anpassung an veränderte Umweltbedingungen zu tun, weil es einfach dazu führt, wenn halt ein Vogel nicht gezogen ist, hat es früher dazu geführt, dass er im Zweifel den Winter nicht überlebt hat. Heute ist das vielfach anders. Und wenn sich dann solche, sag ich mal, genetischen Variationen in der Population durchsetzen, weil sie einfach erfolgreich sind, dann kann sich Zugverhalten ja auch innerhalb von wenigen Generationen ändern. Das haben wir ja ganz eindrucksvoll zum Beispiel bei der Türkentaube erlebt, die ja auch innerhalb weniger Jahrzehnte im letzten Jahrhundert eine weite, gigantische Arealexpansion nach Nordwesten gemacht hat. Die heißt ja nicht ohne Grund Türkentaube, weil sie halt früher eher südostmediterran vorkam und ist dann im letzten Jahrhundert aber in wenigen Jahrzehnten weit nach Nordwesten vorgestoßen, was einfach wahrscheinlich daran gelegen hat, dass einige Vögel, das eine Genmutation hatten, auf einmal expandiert sind nach Nordwesten und da neue Lebensräume besiedelt haben, die gut geeignet waren. Und dadurch hat sich da innerhalb von vielen Jahrzehnten viel geändert. Oder bei der Mönchsgrasmücke ist es ja nicht anders. Früher ein richtig ganz normaler Zugvogel, hat man im Winter hier keine Mönchsgrasmücke gesehen. Das hat sich auch verändert. Erstmal hat sich bei denen ja auch viel verändert. Die haben ihren Zugweg ja zum Beispiel nach Großbritannien neu etabliert, wo halt erstmal durch den mildere Klima gerade im Süden gute Bedingungen waren. Dann sind das auch Arten, die profitieren auch von Fütterung. Auch die Mönchsgrasmücke geht ja durchaus auch an entsprechendes Futter. Und gerade in England ist ja Vogelfütterung im Hausgarten auch richtig weit verbreitet. Bei uns ja mittlerweile auch. Und das führt einfach dazu, dass diese Vögel einfach gut über den Winter kommen und einfach nur noch einen Katzensprung ins Brutgebiet haben. Das heißt, sie sind einfach im März die Ersten, die zurück sind, die besten Reviere kriegen, die meisten Jungen produzieren. Ja. Und dann kann innerhalb von wenigen Jahren kann dann sich einfach so eine neue Tradition entwickeln, weil einfach die Nachkommen dann auch diese Präferenz haben, eher in die Gebiete zu ziehen. Und das
gibt ist ja auch dieses Rotmilan-Beispiel, ne, von denen, die auch nach England da wieder eingegliedert wurden, die dann gar nicht ziehen. Ne?
Ja, genau. Also solange es funktioniert und solange es halt so funktioniert, dass der Effekt bei der Mortalität so viel günstiger ist als bei dem Rest der Population, können sich natürlich solche Individuen dann mittelfristig halt einfach besser fortpflanzen und den Anteil in der Population erhöhen. Ja, wenn sich das dann auf irgendwelchen Gründen wieder ändert, kann es natürlich auch dazu führen, dass dann in kurzer Zeit auch wieder ganz neue Traditionen sich entwickeln müssen, weil einfach das nicht funktioniert. Und das ist natürlich bei Kurz- und Mittelstreckenziehern alles ein bisschen einfacher, bei Langstreckenziehern nicht, weil einfach der Effekt halt da nicht so massiv ist, weil das merken wir ja auch jetzt gerade dadurch, dass viele Langstreckenzieher halt auch viel größere Probleme haben, sich anzupassen an Klimaveränderungen, weil einfach, ja, wenn ich in Afrika bin und dann kommt aber hier der Frühling 2 Wochen früher, das kriege ich aber da auf dem Zug, wenn ich da gerade noch in Nordafrika bin, jetzt nicht so mit, während das jetzt hier, wenn ich nur 500 Kilometer entfernt bin, ist da auch das Wetter oder die Witterung besser und dann merken die schon, okay, jetzt kann ich ja auch schon mal losgehen.
Und es ist ja auch durch die Klimaveränderung, man muss sich das ja auch so vorstellen, es gibt natürlich Vogelarten, die sehr lange fliegen, ohne Rast, mit 2 Stopps, aber andere brauchen viel mehr Stopps.
Ja.
Und da sind die, da gibt es, ist auch so eine Kette an Traditionsjobs. Und dann sind unsere spanischen Erdbeeren dann vielleicht der Grund dafür, dass es auf einmal diese Stopps nicht mehr gibt, ne?
Genau, es ist erstmal, Zwischenrastgebiete sind natürlich entscheidend und vor allem verändert sich ja auch in Afrika einiges. Das heißt, Gebiete, die vielleicht vor 50 Jahren noch als Rastgebiet geeignet sind, sind jetzt zu trocken. Und müssen dann auch noch überflogen werden. Und wenn das dann noch dazu kommt.
Und dann werden auch die Heuschrecken bekämpft.
Genau, dann steigt die Mortalität halt im Winterquartier. Und es kommen einfach viel weniger Vögel überhaupt im nächsten Frühjahr in Europa an, wo es aber auch nicht einfacher wird, weil auch hier wissen wir ja mittlerweile, ist die Biomasse an Insekten viel geringer als noch vor wenigen Jahrzehnten. Und wenn dann auch noch dazu kommt, dass sich Insektenpopulationen hier phänologisch verfrühen, also einfach die Hauptverfügbarkeit der Nahrung einfach früher liegt, aber wenn der Trauerschnäpper dann noch auf dem Nest sitzt und keine Jungen hat, dann hilft ihm auch nicht, dass draußen viel Futter ist. Und 3 Wochen später, wenn die Jungen das am wichtigsten bräuchten, dann ist da aber schon der Peak überschritten und das sind halt alles so Sachen, so Rattenschwänze, die da entstehen, wo dann halt Sachen aus dem Gleichgewicht liegen. Und wenn man dann noch sich anguckt, andere Vögel, die dann halt wiederum davon abhängig sind, wie zum Beispiel der Kuckuck als Wirtsvogel, wenn der dann auch noch zum falschen Zeitpunkt eigentlich da bereit ist, die Eier bei seinem Wirtsvogel zu legen, wenn der aber schon Junge hat, dann ist es halt zu spät. Ne? Dann
schlecht,
kann
für
er,
ja, schlecht für den
Kuckuck. Schlecht für den Kuckuck.
Da muss er selber mal malochen.
Ja, mal gucken, ob er das noch hinkriegt. Aber das ist schwierig. Ja. Diesen Sprung.
Gibt es auch keine VHS-Kurse für, glaube ich.
Evolutiven Sprung vom Brutparasiten zum selbstbrütenden Vogel hat, glaube ich, noch
keiner geschafft. Könnte die biologische Station noch mal ein Kursangebot für machen, für die armen Kuckucke. Ja, okay. Zug, soweit. Also, vielleicht gleich noch mal kurz bei der Prädation, da noch mal ein Schlenker. Aber die kommen dann zurück. Okay, und dann haben wir vorhin bei der Balz eigentlich begonnen, das Jahr des Kiebitzes. Ne? Jetzt hast du vorhin schon so ein bisschen skizziert, was mag der Kollege eigentlich für Brutplätze. Ne? Also nicht so hoch bewachsen, sie müssen gut gucken können. Auch zur Nahrungssuche ist das ja wichtig, weil sie, glaube ich, viel auch mit dem Auge durchaus suchen, ne? Dass sie das wirklich sehen. Die nehmen ja viel so Spinnentiere, also nicht viel, also man kann es eigentlich schon am Schnabel sehen, ne? Ist jetzt keine Bekassine, die tief stochert oder tastet, sondern sie guckt viel die Art und liest viel von der Oberfläche ab, ne?
Genau, also durchaus ein bisschen stochern kann er auch mit seinem Schnabel, also gerade so im Schlamm und so sind die ja an Gewässerufern auch unterwegs, da nehmen sie natürlich auch viel von der Wasseroberfläche auf, aber durchaus sicherlich auch in den Verlandungszonen, vielleicht auch noch aus dem Schlamm selber, aber insgesamt ist es schon so, dass die natürlich das auch optisch wahrnehmen müssen und die sind natürlich darauf angewiesen, dass sie sich auch in diesem Lebensraum irgendwie zu Fuß bewegen müssen. Das heißt, wenn die Wiese zu hoch und zu dicht ist, da haben die Altvögel schon Probleme, aber gerade die Jungvögel sind dann völlig verloren, weil die einfach durch diesen Dschungel ja gar nicht durchkommen. Deswegen sind ja gerade auch in Fettwiesen oder so die Kiebitze eigentlich weg. Die brauchen dann halt extensive Wiesen, die halt lückig sind, wo das Gras erstmal bei Weitem noch nicht so hoch aufgewachsen ist, wenn die schlüpfen und auch nicht so schnell wächst und gerne halt auch der Boden halt noch eine gewisse Feuchtigkeit hat, indem sie halt da auch noch ein bisschen am Boden stochern können. Und Wasser ist immer gut, ist jetzt nicht zwingend erforderlich. Also wir haben natürlich auch auf Ackerflächen Kiebitze, die haben weit und breit jetzt keinen Zugang zu irgendwelchen Gewässerufern. Aber gerade wenn man sich anguckt, wo sich größere Kiebitzkolonien bilden, ist meistens schon irgendwie eine Blenke, also eine Wasserfläche in der Nähe. Die ist dann halt auch beliebt, um die kleinen Küken dann halt auch da hinzuführen, auch teilweise über mehrere hundert Meter hinweg. Ne? Also die wandern ja dann auch umher und auch ab vom Brutplatz zu Fuß und Ja, das ist schon auch wichtig, dass dann halt auch Flächen sind, wo sie was zu fressen finden, weil nur zum Brüten reicht halt auch nicht, weil erst dann geht's eigentlich los, ja. Weil die müssen ja auch irgendwie noch von so einem kleinen Flauschball in Tischtennisballgröße zu einem stattlichen Kiebitz in 35 bis 40 Tagen muss schon ein bisschen was rein an Kalorien, damit man das schafft.
Ich habe nochmal, also diese kurzrasigen Flächen oder niedrig bewachsenen Flächen, da gibt es auch die These, es wäre jetzt nicht nur Feindabwehr, also dass ich gut gucken kann und nicht nur Nahrungssuche, ja, sondern auch vielleicht ein Grund, dass es häufig Überschwemmungen dort gibt und dadurch auch die Vegetation nicht hoch wächst.
Genau, also insgesamt ist es so, also wenn man es mal historisch betrachtet, ist der Kiebitz, den gab es ja auch schon, bevor es Äcker gab oder gemähte Wiesen. Da ist es natürlich aber eher eine Art, die dann in irgendwelchen großen naturnahen Flussauen, wie wir uns die ja heute in Mitteleuropa eigentlich nicht mehr vorstellen können, vorkam, wo halt einfach gigantische Hochwässer im Frühjahr die Aue überstaut haben, wo sich dann über Wochen hinweg halt auch irgendwelche Inselsituationen gebildet haben, wo dann kaum Vegetation drauf war. Da haben sie dann da halt gebrütet und hatten ja ein Paradies drumherum. Oder halt auch in Küstenlebensräumen, in irgendwelchen Salzwiesen, die da ja auch ein natürlicher Lebensraum sind. Oder halt auch in Moor- oder Moorgebieten, die ja dann auch natürlicherweise eher gehölzfrei sind. Oder halt zumindest dann so ab dem Mittelalter auch in Heidegebieten, die ja überwiegend oder eigentlich von Menschen geschaffene Kulturlandschaften sind, aber natürlich schon viele, viele hundert Jahre bestehen. Und halt, wenn man nach Osten geht, wo wir dann ja auch schon so in Steppenbereiche kommen, die ja einfach natürlicherweise offene Grasländer sind, da ist der Kiebitz, da ist ja auch der Kiebitz verbreitet, nicht nur der Steppenkiebitz. Also der Kiebitz ist, kommt ja im Prinzip von Irland bis Ostsibirien in großen Streifen quer über Russland vor.
Ist schon ein Erfolgsmodell der Evolution,
kann man sagen. Ist schon ein großes Verbreitungsgebiet. Mhm. Und das sind natürlich da noch ganz andere Lebensräume, als wir die jetzt mittlerweile in Mitteleuropa haben, wo das ja mehr oder weniger auch ein Kulturfolger geworden ist. Ne? Erst hat er es geschafft, Weideflächen und Grünlandflächen für sich zu entdecken und dann hat er ja auch irgendwann den Sprung auf den Acker geschafft. Da hat er dann, früher war ja noch Sommergetreide noch ein bisschen verbreitet, das ist jetzt nicht mehr so. Da hat er natürlich profitiert, weil die einfach im Frühjahr ja noch sehr schütterbewachsen sind. Während ja Wintergetreide mittlerweile eigentlich schon so hoch in die Saison reingeht, dass das oftmals nicht mehr geeignet ist, weil es schon zu hoch aufgewachsen ist. Das heißt, die gehen dann eher auf die Maisflächen, die dann ja entweder zu dem Zeitpunkt noch Mais-Stoppelflächen aus dem Vorjahr sind oder halt zumindest Schwarzäcker, wo halt wirklich erstmal kaum oder vielleicht noch so eine etwas krautige Vegetation draufsteht oder halt die Flächen, die wir heute leider kaum noch finden, Brachflächen einfach, die halt auch mal über.
Was sind, also das wäre auch nochmal interessant, finde ich, weil es steht ja eigentlich im Ruf, dass er sehr standorttreu ist, dass er sehr gerne wieder in seine Brutgebiete zurückkehrt. Auf der anderen Seite haben wir diese Beispiele, wo du jetzt gerade, die du gerade schon skizziert hast, eins kenne ich auch selber, kennst du ja wahrscheinlich auch. Vor ein paar Jahren gab es mal ein Brutpaar oder sogar zwei vielleicht bei uns am ThyssenKrupp-Quartier auf einfach so einer Kiesbrache neben einem normalen Fußweg. In Kanab gab es mal Bruten. Also was gibt's da für verrückte Beispiele? Gibt's auch Tankstellendächer oder sowas?
Nee, also Dachbruten habe ich jetzt noch nichts von gehört, aber prinzipiell ist der Kiebitz auch schon in der Lage, auch wirklich neu entstandene Flächen zu besiedeln, wenn sie halt wirklich eine hohe Qualität haben. Das heißt, wir kennen das halt von Industriebrachen oder auch Gewerbebrachen, die halt einfach besonders gute Voraussetzungen bieten, weil sie halt großflächig wenig bewachsen sind. Oft steht da auch noch Wasser drauf. Das hat ist schon ein Anziehungspunkt. Und wenn sich dann Kiebitze wirklich dazu entscheiden, so einen Brutplatz, also er hat schon auch gewisses Pionierpotenzial. Er ist jetzt nicht so krass wie der Flussregenpfeifer, der ja wirklich, da kann man ja oft nicht so schnell gucken, wie der auf einmal eine neue Brachfläche besiedelt, wenn die neu entstanden ist. Das schafft der Kiebitz in der Regel nicht so einfach. Aber wenn er da vorbeikommt und es wirklich richtig gut ist, dann gibt's da durchaus Neuansiedlungen. Aber insgesamt ist es schon richtig, also Kiebitze neigen dazu, auch junge Kiebitze erstmal so in ungefähr in die Ecke zurückzukehren, wo sie auch geschlüpft sind, sage ich jetzt mal. Ne? Und ja, das führt halt auch dazu, wir haben ja auch beim Kiebitz den Fall, dass die ja auch entweder, also da, wo es nur noch wenige gibt, brüten sie einzeln, aber sie neigen ja auch dazu, so lockere Kolonien zu bilden. Ja. Und da führt halt oft auch dazu, wenn wir eine Erstansiedlung haben, dass es dann, wenn die Fläche groß genug ist, auch oft zu weiteren Ansiedlungen kommen, weil einfach so ein Anziehungseffekt da ist, wenn noch Kiebitze auf dem Zug vorbeikommen. Und man wundert sich ja, zu was Vögel in der Lage sind, wo die sich überall finden. Also passiert wahrscheinlich auch viel nachts über Akustik oder so, wenn die da rufen und Kiebitze vorbei.
Die sind durchaus auch nachtaktiv, ne?
Also auf dem Zug schon, ja. Also ich mache ja auch bei mir zu Hause seit einigen Jahren das Nockmick, ne? Da nimmt man mit einem Aufnahmegerät nachts Zugrufe auf. Und da sind schon regelmäßig auch mal Kiebitze nachts ziehen dabei. Und ich denke mal, gerade bei solchen Erstbesiedlungen ist es so, die rufen halt auf dem Zug und wenn die halt vom Boden eine Antwort kriegen, weil da schon einer sitzt, dann gucken sie sich das halt auch mal an, ne? Und so finden sich. Aber an sich, Kiebitze ziehen auch tagsüber, man sieht die auch. Ja. Aber das ist ja bei allen Wartvögeln und Limikolen so, dass die zu großen Teil wohl auch nachts ziehen, aber durchaus auch tagsüber. Und da ist es so, dass der Kiebitz natürlich, die finden sich dann halt auch in entsprechend geeigneten Gebieten über die Rufe, auch nicht nur tagsüber, sondern auch nachts und bilden dann ja, wenn es ein gut geeignetes Gebiet ist, gerne halt auch so ja, lockere Kolonien nennt man das. Also ist jetzt nicht so dicht an dicht Nest neben dem anderen, genau. Sondern sag ich mal da.
Es sind keine Tölpel.
Genau, es ist dann schon so, dass, also es kann auch recht nah sein. Gerne, wenn da eine Ackerblenke ist, also so eine flache Wasserfläche, dass sie sich dann quasi so um die Uferlinie so versammeln, meistens noch ein bisschen Abstand, falls der Wasserstand nochmal hochgeht, dass sie da nicht gleich absaufen. Das hat natürlich Vorteile, weil sie halt zumindest in gewisser Weise sich schon gegenseitig dann halt auch unterstützen können. Erstmal, wenn ein Kiebitz was bemerkt und anfängt halt zu warnen, dann wissen gleich alle Bescheid. Wenn ich da alleine auf dem Nest sitze, kann ich ja auch schwer überall gleichzeitig hingucken. Und gerade was so aus der Luft angeht, also überfliegende Greifvögel oder auch Krähen, können die dann zumindest schon relativ effektiv abwehren, indem sie die einfach aktiv dann in großen Gruppen anfliegen und aus ihrem Bereich verscheuchen. Beim Fuchs sieht es ein bisschen anders aus. Der lässt sich da oft auch von vielen Kiebitzen nicht beeindrucken. Wobei der natürlich auch tagsüber nicht so die Relevanz hat, sondern halt nachts, wo der Kiebitz dann natürlich auch eh ein bisschen im Nachteil ist. Ja, das ist dann meistens dann so, dass sie da dann, wenn der wirklich will, haben die gegen Bodenprädatoren jetzt nicht so gute Karten. Aber
die Prädatoren spielen vor allen Dingen eine Rolle in Bezug auf die Eier und die Jungvögel, oder?
Genau, also der Kiebitz an sich, ne, der, also in unglücklichen Situationen, wenn das zu spät bemerkt, werden auch Kiebitze auf dem Nest vom Fuchs erreicht, ne? Aber da muss er schon, sag ich mal, ein bisschen gepennt haben, im wahrsten Sinne des Wortes. Sonst kriegen die das schon noch auch nachts
mit. Also man findet halt auch, wenn man in Beutelisten guckt von Wanderfalken oder Habichten,
spielt
der Kiebitz nie die große Rolle, ne?
Genau. Ja, das ist ja auch nochmal ein bisschen was anderes. Die werden ja wahrscheinlich, also gerade der Wanderfalke schlägt ja die Kiebitze wahrscheinlich auch dann vor allem irgendwo auf dem Zug aus dem Trupp raus oder zumindest im Luftraum, aber jetzt nicht auf dem Nest. Das macht er wahrscheinlich eher dann mal vielleicht der Habicht. Oder
ich fand es ganz interessant, am Dümmer ist ja auch so ein Gebiet, wo man sehr nah an Kiebitzbuten drankommt. Da sind die ja auch mit Rotschenkeln und mit Uferschnepfen häufig zusammen, Kampflöcher ziehen dann durch, die brüten meist, ich glaube, die brüten nicht da, aber man sieht sehr schön, also eigentlich der putzige Kiebitz, jeder mag den Kiebitz, aber der kann sowas von aggro sein, ne? Das ist irgendwie der aggressive Leader, da habe ich das Gefühl, ich habe mich einen Tag lang gefragt, wo sind hier eigentlich die Turmfalken? Am zweiten Tag kam ein Turmfalk und dann verstand ich, wieso ich keinen Turmfalken gesehen habe.
Ja, also dann ging es richtig ab. Die haben auch keinen Bock drauf, wenn da irgendwie 20, 30 oder noch mehr Kiebitze ihm da jedes Mal, wenn er davon.
Ja, und die anderen kamen ja hinterher, die Uferschnepfen und die Rotschenkel
also
kamen
da hinterher. Das hat gerade da schon bei diesen Kolonien schon den Vorteil, dass sie da schon relativ viel zu bieten haben, wenn sie in der Gruppe sind und die Vögel dann auch keine Lust haben, sich damit zu befassen. Die fliegen dann lieber irgendwo anders hin, wo sie ihre Ruhe haben und trotzdem was zu fressen finden. Also das ist schon von Vorteil. Also man sieht da schon, dass die da sehr effektiv in solchen Situationen sich zur Wehr setzen können.
Und ich habe in Biesbosch was gesehen, das war dann schon Zugzeit, da waren dann auch größere Kiebitzschwärme, da gibt's ja auch größere Starenschwärme dann, und da saß dann Wanderfalke, der hat da so eine Stammstelle, da sitzt der immer am Boden und wartet eigentlich auf den nächsten Starenschwarm und macht dann solche Flachangriffe. Und interessant fand ich, die Kiebitze waren teilweise viel, viel näher dran, aber da ist er gar nicht rangegangen. Da hat er gar keinen Versuch gestartet, sondern hat sich da auf die Stare dann spezialisiert.
Ja, anscheinend, ich meine, wenn man sich so kennt und wer da in seiner Nachbarschaft wohnt, dann ist es vielleicht auch, dass sie sich schon ein bisschen dran gewöhnt haben, dass er kein Interesse an ihnen gezeigt hat.
Oder er ist schon zweimal vermöbelt worden.
Oder das. Wobei, so ein Wanderfalke ist natürlich auch schon
eine
andere Hausnummer als ein Turmfalke.
Ja.
Also das kann ich mir schon
aber vorstellen. Ich meine, der ist größer und kräftiger. Mal,
wenn der wirklich will, dann wird er das wahrscheinlich auch können, aber der möchte sich den Stress vielleicht dann auch nicht jedes Mal geben. Und wenn da Stare sind, dann ist das natürlich im
Endeffekt. Das wäre aber auch nochmal eine Frage, weil da die Evolution hat den Kiebitz ja zu sehr lustigen Flügeln verholfen, die man so eigentlich nur schwerlich wiederfindet. Also die Krähen oder so alten Krähenflügel gehen, finde ich, in die Richtung, dass die auch so ein bisschen breiter werden am Flügelende. Aber da diese breiten Paddel und dazu diese Kontrastfarben und dann dieser gaukelnde Flug, der ist ja bestimmt auch kein Zufall.
Die sind
ja tierisch beweglich.
Ja, das hat ja auch viel bei dem mit dem Balzflug zu tun, weil die Kiebitze haben ja so eine ausgeprägte Flugbalz, sage ich mal, wo die ja wirklich auch in sehr akrobatischer Art und Weise diese ja doch recht lustigen Flugmanöver vollführen, um auch die Weibchen zu beeindrucken. Und das ist natürlich mit Sicherheit einer der Gründe, warum es halt auch so aussehen, wie sie sind, auch gerade von der Färbung her, weil insgesamt sehen die ja eigentlich auch gar nicht so aus, als ob sie so richtig zum Fliegen geboren wären. Es sieht immer so ein bisschen unbeholfen aus, aber anscheinend kann man damit trotzdem.
Sie können ja. Ja, ich meine, wenn man sich das anguckt, Sperber, Habicht haben einen langen Schwanz, um alle kurze Drehungen hinzukriegen, und die haben da auch so breite Flugkonstruktionen. Und das wäre nochmal interessant, auch wenn jemand von den euch da was weiß oder irgendwas beobachtet hat, gerne mal schreiben. Also meine Frage wäre jetzt auch mal an dich, ob du das schon mal beobachtet hast, dass zum Beispiel ein Wanderfalke oder ein Habicht versucht, einen fliegenden Kiebitzschwarm anzugreifen, da wirklich einen rauszukriegen.
Also nee, live habe ich das noch nicht gesehen.
Weil ich habe es nämlich auch noch nicht gesehen, und ich habe schon viel Kiebitzschwärme gesehen. Und ich sehe es oft bei Staren, oft bei anderen Vögeln, aber bei Kiebitzen noch nicht. Und vielleicht sind sie einfach so aufmerksam und so wendig und dann noch kräftig. Das ist ja auch immer so ein Ding für so einen Wanderfalken meinetwegen. Also welchen fliege ich an aus dieser Gruppe? Und wenn die noch so durcheinander eiern?
Ja, ich meine, das ist ja auch immer, also ist ja bei allen Schwarmvögeln eine Taktik. Im Schwarm ist man immer ein bisschen sicherer, weil man einfach nicht so diesen einzelnen Vogel hat, wo der gut drauf fixieren kann. Also wie gesagt, ich habe das. Ich meine, du kennst ja die Beutelisten von Wanderfalken wahrscheinlich besser als ich. Ich meine, dass die regelmäßig auf dem Zug zum Beispiel Goldregenpfeifer schlagen, das habe ich schon öfters gelesen. Ja. Ich weiß nicht, in welcher Häufigkeit der Kiebitz da in den Beutelisten auftaucht. Ganz abwesend wird er nicht sein. Das kommt ja sicherlich auch mal vor, dass da Kiebitze mit dabei sind. Aber ich kenne das eigentlich so von diversen, sag ich mal, Fotos oder so, da sind dann meistens eher irgendwie Goldregenpfeifer, die da irgendwie in der Beuteliste durchaus erstaunlich regelmäßig auftauchen im Vergleich zur Seltenheit auf dem Zug.
Weißt du, ob die im Flug geschlagen wurden?
Ja, da gehe ich mal schwer von aus, dass die wahrscheinlich auf dem Zug im Flug irgendwo, wahrscheinlich auch in höheren Höhen oder so.
Kann sein, also ich weiß es gar nicht. Was ich nur weiß, ich fahre jetzt auch am Sonntag wieder zum Biesbosch Nationalpark, also ich fahre häufig hinter diese niederländischen Nationalparks, wo zur Flugzeit einfach unglaublich viel los ist. Und da merkst du natürlich schon, dass einfach auch die Zugvögelschwärme da eine Anziehungskraft haben und da verschiedene Prädatoren, also da auch Wanderfalken, wie zum Beispiel diese bodennahe Jagd, ist nicht der Standard Wanderfalke eigentlich, ne? Der eher so ein bisschen höher seinen Speed ausnutzt, und da macht das halt ganz anders. Und ich sehe da auch Habichte dann im freien Luftraum rumfliegen und halt jetzt irgendwelche lustigen Sachen machen. Also da würde ich jetzt eher vermuten, dass das vielleicht auch solche Rastplatzgeschichten
sind.
Kann
sein, ja.
Aber ich weiß es.
Aber ich meine, es gibt ja, also es gibt ja zum Beispiel, wo ich das jetzt schon öfters mal gelesen habe, auch bei den Kölner Wanderfalken, dass da ja auch Goldregenpfeifer in der Beuteliste stehen und da gibt es ja keine Rastplätze von Goldregenpfeifern. Die müssen sie ja über der Stadt das, irgendwo abgegriffen
das
haben.
Das spricht für
Zug, am Niederrhein wird das was anderes sein. Da gibt es ja zumindest auch Ackerflächen und Grünlandflächen, wo sich ja auch mal Goldregenpfeifer rasten. Aber gerade so in bei den urbanen Wanderfalken wird das ja wahrscheinlich schon irgendwie auf dem Zug hoch über der Stadt passieren, wo wir gar nichts von mitkriegen, weil ist ja jetzt nicht so, dass man hier irgendwie im Herbst hier ständig den Goldregenpfeifer mitkriegen würde. Also die ziehen hier sicherlich durch, das wissen wir ja auch. Ich habe sie ja auch nachts zumindest öfters auf den Aufnahmen drauf. Oder ich habe es ja auch schon mal, wenn man irgendwo erhöht steht, auf der Halde Haniel tagziehende Goldregenpfeifer gehabt. Die kriegst du dann auf der Halde Haniel mit, weil du halt 150, 200 Meter höher stehst
als die Umgebung. Aber musst du schon Glück haben, wenn dann auch der Wanderfalke noch kommt.
Aber die würdest du wahrscheinlich, wenn du irgendwo mitten in der Stadt stehst und die in 300 Meter Höhe rüber geht, da kriegst du ja nichts von mit. Und das wird sicherlich bei vielen Sachen passieren. Es ist ja jetzt nicht so, dass Vogelzug jetzt bei allen Arten so augenscheinlich und auffällig ist, wie jetzt in den letzten Tagen bei den Kranichen. Weil da kriegt ja wirklich jeder
irgendwie was. Ich konnte nicht schlafen immer. Ich habe immer nachts Fenster auf. Das war so schön. Ja, sie sind bei uns, auch immer bei uns kommen. Ich wohne ja in Essen, gerade da, wo es bergig wird. Und da merkst du, die kommen halt aus dem Flachland und da versuchen sie Höhe zu gewinnen und sind dann teilweise sehr flach. Sehr schön. Okay, wir waren bei den lockeren Kolonien. Wie du hattest vorhin gesagt, auch zur Feindabwehr wahrscheinlich und wahrscheinlich die Abstände. Also es gibt Paper, die sagen mindestens 20 Meter Abstand zwischen den Nestern. Da gibt es aber Gegenbeispiele, wo die sehr viel dichter auch sind. Aber mit dem Grund könnte auch sein, dass die so locker sind. Einfach auch, dass zum Beispiel auch so ein Predator dann nicht, also wenn er dann ein Nest findet, findet er nicht sofort 10. Aber genau, das wäre jetzt auch so eine Hypothese, was sich evolutionär da irgendwie ausgebildet hat.
Das ist sicherlich wahrscheinlich auch mit zumindest von Vorteil, weil wenn sie, sag ich mal, so geclustert alle an der gleichen Ecke von so einer Blänke sitzen würden, dann wäre natürlich in dem Moment, wo der eins findet, die Wahrscheinlichkeit, dass er mehr oder alle findet, natürlich immer noch höher. Aber sie sind ja schon auch schon noch territorial. Also das heißt, sie akzeptieren sich da in dieser Kolonie dann schon, aber so die unmittelbaren Bereiche ums Nest, da sieht die Welt ja wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen anders aus. Da gibt's ja dann auch durchaus, dass die Nachbarn dann jetzt nicht direkt da geduldet werden. Aber solche Kolonien, wo es so extrem dicht ist, also das haben wir zumindest jetzt mittlerweile ja hier auch eigentlich nicht mehr, weil einfach dafür zu wenig Kiebitze hier bei uns in der Region noch übrig ist. Das mag dann in anderen Gebieten. Also dass das ja wirklich richtig exorbitant hohe Dichten sein können, das sehen wir ja jetzt in Hessen. Ich meine, du hast wahrscheinlich auch schon von diesen Bingenheimer Ried-Geschichten, wo die halt mit Zäunen jetzt auch arbeiten, die dauerhaft stehen, wo halt dann auch vor allem der Fuchs und der Marder und auch der Waschbär, der in Hessen ja durchaus auch noch eine noch größere Rolle spielt als bei uns, rausgehalten werden. Und da brüten ja teilweise auf, ich glaube, 5 Hektar 60 Paare zur Brutzeit. Also es ist ja Wahnsinn, ne? Was da für eine Dichte dann auf so einer kleinen Fläche ist. Und die kriegen das ja auch hin. Und die sind natürlich gerade gegen alles aus der Luft super gewappnet, weil einfach, wenn da irgendwas rübergeht und da sind gleich 100 Kiebitz in der Luft,
da hat keiner Lust, von oben zu kommen. Da hat
keiner Lust drauf. Die fliegen dann lieber einen Kilometer weiter, wo keine sitzen. Also wenn der Lebensraum optimal ist und die merken, die sind da sicher, dann kann die Dichte also enorm sein. Aber das sind natürlich so Ausnahmefälle in der Normallandschaft.
Kommen wir vielleicht auch mal zur Prädation. Also von unten Marder, Waschbär, Fuchs, Fischotter kann man sich auch vorstellen.
Ja, jetzt hier bei uns Mink, noch nicht.
Marderhund, alles mögliche. Ja, ist jetzt nicht nur, ne, also kann auch sein, dass uns jemand aus Sachsen hier hört.
Ja, ja, klar.
Genau. Und halt von oben werden häufig auch Milane genannt, Krähenvögel, oftmals von oben. Man sieht aber auch, die gehen auch Seeadler oben an Oben in der Luft. Also da ist mehreres denkbar von oben. Was ist jetzt aus deiner Erfahrung oder von dem, was du weißt, was hat da die größte Relevanz?
Das hängt sicherlich stark von der Region ab. Also hier bei uns in der Region ist es mit Sicherheit der Rotfuchs, der da die größte Rolle spielt, weil er einfach auch sehr häufig ist und auch in diesen Lebensräumen häufig ist. Also Rabenvögel habe ich jetzt. Also wir haben auch hohe Bruterfolge schon gehabt auf Industriebrachen in der Vergangenheit, wo halt auch zur Brutzeit große Rabenvogelschwärme anwesend waren. Die können zumindest da jetzt nicht so ein Riesenfaktor gewesen sein. War allerdings auch eine Kiebitzkolonie. Also da haben, glaube ich, bis zu 10 Paare damals gebrütet. Und die sind natürlich dann wahrscheinlich auch gegen die noch relativ rabiat vorgegangen. Da hatten die dann auch nicht so den Bock drauf. An sich ist natürlich alles Mögliche, also Steinmarder genauso ja ein Faktor und je nachdem, was ist da, ja, der Waschbär ist jetzt wahrscheinlich nicht so ein Riesenproblem an den Stellen, weil die ja oft weit weg von Strukturen brüten, die für den Waschbär jetzt so entscheidend sind. Der ist ja dann doch eher so im Wald- oder Siedlungsraum eher unterwegs und da spielt wiederum der Kiebitz jetzt nicht so eine Rolle. Aber jetzt so mitten im Acker, hunderte Meter von den nächsten Gehölzen weg, habe ich jetzt noch keinen Waschbär gesehen. Die sind ja, doch eher an Gewässernähe. Radius, ja. Genau, die aber der Fuchs ist da natürlich präsent und auch das Hermelin ist sicherlich da, wo es vorkommt, auch ein Prädator, aber da ist von der Häufigkeit einfach nicht so gegeben bei uns. Ne? Bei uns ist einfach der Fuchs sicherlich der Hauptgrund. Den kann man halt auch ausschließen. Also wenn man Zäun zum Beispiel, es gibt ja auch Projektgebiete, in denen Kiebitzkolonien dann mit dem Elektrozaun eingezäunt werden. Das haben wir jetzt hier bei uns nicht. Das macht man eher im Grünland. Auf dem Acker ist das alles ein bisschen schwierig, weil das auch zu auffällig ist, weil wir ja hier in der Situation im westlichen Ruhrgebiet eigentlich auch in allen Ackergebieten so einen hohen Besucherdruck haben. Wenn du da anfängst, einen Zaun um eine Blänke zu ziehen, das zieht eher noch die Leute an, weil die gucken wollen, warum ist denn da jetzt ein Zaun? Also das machen wir jetzt hier nicht. Und außerdem, es lohnt sich halt auch erst in dem Moment, wo du eine Kiebitzkolonie hast. Bei Einzelpaaren ist der Aufwand einfach viel zu groß. Auch die Störung, die du damit ja auch in dem Moment auslöst, wo du den Zaun setzt, weil du kannst es ja nicht immer vorhersagen, wo die Kiebitze sich ansiedeln werden. Also in Gebieten, in denen das so ist, wenn du da eine Blänke hast, die da jedes Jahr an der gleichen Stelle im Feuchtgrünland steht, dann weißt du schon, okay, da werden sich wieder Kiebitze ansiedeln. Dann kannst du den Zaun natürlich auch schon setzen, bevor die Kiebitze anfängt zu brüten. Aber wir haben natürlich bei uns im Acker eine viel dynamischere Situation, weil das ja auch einfach von der Feldfrucht abhängt. Weil wenn das letztes Jahr Mais war, ist das dieses Jahr nicht unbedingt wieder so. Ja. Und im nächsten Jahr also ändert sich das. Das heißt, wir haben da natürlich viel mehr Umsiedlungen im gleichen Lebensraum schon, über mehrere hundert Meter hinweg. Aber du kannst halt nicht sagen, die brüten jetzt jedes Jahr auf dem gleichen Quadratmeter. Ne?
Wie ist das? Vielleicht noch eine Frage zum Fuchs oder ja, wie es dann teilweise heißt, irgendwie zum Prädatorenmanagement. Also der Art, wie geht man jetzt mit dieser Bedrohung um für eine Tierart? Ich habe da noch mehr Fragen als Antworten bei dem ganzen Thema, ehrlich gesagt. Ja. Aber mein Stand zur Zeit ist eigentlich, dass man weggehen könnte vom Schutz irgendwie der Einzelarten und viel mehr guckt, dass man mit der ganzen Kraft und dem Geld, was man zur Verfügung hat, mehr dahin geht, dass man einfach großflächigere Gebiete schafft, also wertvollere Habitate schafft.
Ja, das ist ja klar. Das ist immer wünschenswert, den Lebensraum aufzuwerten, um einfach auch die Qualität des Lebensraums so zu verbessern, dass du halt auch erstmal höhere Dichten an bedrohten Arten kriegst, aber halt auch eine höhere Diversität an Arten. Also wenn du natürlich jetzt bei uns ist es ja so Arten wie Uferschnepfe und Bekassine und Brachvogel, die haben wir ja hier schon vor vielen Jahrzehnten mehr oder weniger verloren. In anderen Regionen, wie jetzt zum Beispiel dem Dümmer, der da ja so als Paradebeispiel gilt, ist es Gott sei Dank anders. Und da sieht man ja auch, wenn man da was macht, dann kann es auch ganz schnell zu deutlichen positiven Effekten kommen. Aber das sind natürlich so Leuchtturmprojekte, sage ich jetzt mal. Erstmal brauchst du die Fläche dafür, Es ist ja auch ein großes Problem, so lange die Flächen jetzt nicht in öffentlicher Hand sind, sind es ja immer Privatpersonen. Und wenn du jetzt anfängst, in irgendwelche Gräben zu verschließen und irgendwelche Flächen zu überstauen, da wird dir ja der Privatbesitzer von deiner Nachbarfläche was anderes erzählen, wenn er da normal wirtschaften will. Deswegen ist halt auch wichtig, dass halt im Rahmen von so Schutzprojekten halt auch Flächen halt in öffentliche Hand kommen, wo dann halt die wirtschaftlichen Interessen jetzt nicht im Vordergrund steht, dass da jetzt besonders, dass da jetzt dreischürige, vierschürige Maat möglich ist. Mhm. Solche Flächen brauchst du halt auch. Aber die Situation hast du ja, sag ich mal, hier bei uns in der Region, abgesehen jetzt vielleicht von der Bisslicher Insel, kaum. Ne? Also da ist es ja so, dass ja durch die Schaffung von den Flutmulden da auch deutlich Lebensraumaufwertung stattgefunden hat. Da wird ja auch dann zumindest auch beweidet mit den Wasserbüffeln und so. Das heißt, da ist ja schon auch eine Nutzung möglich. Ist jetzt eine andere Nutzung als eine Intensivgrünlandnutzung. Aber es führt halt dazu, dass da ja halt auch viel, sag ich mal, erhalten werden konnte oder auch wieder hingekommen ist. Aber das sind natürlich Sachen, die brauchst du eigentlich ja an vielen Stellen im Land, sage ich mal, damit du halt auch so eine ja noch Vernetzungsstrukturen hast zwischen Populationen. Genau, das ist ja oft das Problem. Dann hast du so eine Verinselung von Vorkommen, und wenn du dann gar keinen Austausch mehr zwischen Populationen hast, dann nehmen die meistens trotzdem ab, obwohl sich vor Ort eigentlich nichts verschlechtert hat, weil einfach auch der Austausch zwischen verschiedenen Populationen halt auch immer ein wichtiger Faktor ist. Und wenn das nicht mehr gegeben ist, dann hilft es oft halt auch nicht, an einer Stelle was zu verbessern. Es funktioniert dann nicht zwangsläufig, dass es in
und dann nicht auf Dauer Stand auch.
Ne? Und auf Dauer sowieso nicht, genau.
Ja, ich weiß nicht, wir hatten das auch bei Luchsen mal, dass die Männchen halt weit ziehen, die Weibchen nicht so weit, und die brauchen halt Grünbrücken. Ja. Wenn du da nichts verbunden hast, ziehen sie halt.
Das hast du bei vielen Vogelarten ja auch, dass es Unterschiede in den Ansiedlungswahrscheinlichkeiten bei Männchen und Weibchen gibt. Ja. Und es hilft dir ja alles nichts, wenn die Männchen neue Lebensräume erschließen, aber die Weibchen nicht, weil kommt halt nichts nach.
Kein Spaß auf dem Acker. Ja, und zu den Füchsen, also da gibt es ja schon die Komponente, die haben halt eine Populationsreserve, die können halt freie Flächen schnell wieder auffüllen, und du zerschießt halt im Zweifel Familienstrukturen, Clanstrukturen. Das heißt, dann werden auf einmal mehrere Feen trächtig und auf einmal sind viele junge, unerfahrene Füchse da rumlaufen, die dann vielleicht im Dorf in den Gärten an den Komposthaufen und am Katzenfutter auf der Terrasse noch durchgefüttert werden, und dann hast du auf einmal eine viel höhere Population, die wilde Sachen macht, was vorher gar nicht notwendig gewesen wäre.
Ja, das ist klar, das hast du ja sowieso das Problem, und das heißt, auf großer Fläche ist ein Prädationsmittel, also wirklich auf der Gesamtfläche ist das ja gar nicht möglich. Dafür hast du ja auch gar nicht die personellen Ressourcen, auch die Jäger nicht. Das kann natürlich ganz lokal schon Sinn machen, wenn du da jetzt wirklich hohe Schutzgüter hast, die du halt fördern willst, gerade in den Wiesenvogelschutzgebieten, wo halt auch noch ein ganzes Artenset vorkommt mit Uferschnepfe, die ja auch wirklich dann, wenn man sich den Gesamtbestand anguckt, nochmal um Vielfaches stärker gefährdet ist als der Kiebitz, da zumindest Maßnahmen einzuleiten, die entweder Ausschluss durch Zäunung oder halt auch den Gesamtdruck ein bisschen zu nehmen, indem du halt schon auch jagdlich eingreifst. Das ist aber natürlich in der Normallandschaft auf großer Fläche völlig utopisch. Das kann ja gar nicht funktionieren. Da ist es dann eher wichtiger, dass du halt auch die Lebensraumqualität so herrichtest, dass halt auch trotz der Anwesenheit von Prädatoren zum Beispiel Versteckmöglichkeiten für Jungvögel gegeben sind, dass die halt nicht völlig schutzlos ausgeliefert sind. Ich meine, wir haben letztes Jahr den Fall gehabt, wir haben jetzt eine Neuansiedlung tatsächlich gehabt vom Kiebitz in Oberhausen, in dem
du hast die hier eingeschleppt im Kofferraum.
Nicht ganz, aber im Holtener Feld oder Holtener Bruch, das ist so eine von der Emscher, so ein neues Auengebiet. Das ist jetzt noch nicht fertig, aber es ist aktuell schon in einem Zustand, der dem Kiebitz auf jeden Fall sehr zuträglich war. Da waren vorher keine Kiebitze und letztes Jahr hat sich ein paar da angesiedelt. Die haben alle drei junge Flügge gekriegt, obwohl halt der Fuchs da in dem Gebiet auch sehr präsent ist. Aber das ganze Gebiet ist halt sehr strukturreich, sehr weitläufig. Es gibt Bereiche, also viel Wasserlinie, sage ich mal, hunderte Meter Uferlinie, wo die natürlich auch eine super Nahrungsverfügbarkeit hatten. Gleichzeitig aber auch kleinere Binsenbestände, wo die Jungvögel sich halt bei Gefahr halt auch in Deckung begeben können. Und die haben das da ja geschafft, alle Junge in ja fast schon Rekordzeit, also man sagt ja immer so zwischen 35 und 40 Tage zum Flügge werden. Ich glaube, die hatten es jetzt effektiv wahrscheinlich, glaube ich, in 32 oder 33 Tagen sogar geschafft, Flügge zu werden, weil einfach Nahrung kein Problem, kein limitierender Faktor war. Und auch die Flussregenpfeifer da, die hatten auch 4 Eier, 4 Junge und 4 Flügge, also die hatten gar keine Ausfälle.
Ja, für Vogelbegeisterte aus NRW ein lohnendes Ziel, die Emscher, auch mit den verschiedenen Rückhaltebecken und der neuen Mündung am Rhein, sofort bei Alt-Walsum, auch so einem schönen Naturschutzgebiet, wo es auch Seeadler gibt. Spannend, viel zu gucken. Ich glaube, wir machen mal Schluss, auch wenn wir jetzt noch 2 Stunden weiter quatschen könnten. Ja, aber wir haben schon, genau, ich will jetzt auch noch ein bisschen Vögel gucken gehen. Ja. Ist noch ein bisschen Sonne draußen. Vielen, vielen Dank, Tobias, auf jeden Fall. Wir haben, glaube ich, ein paar spannende Themen gestreift und gerne auch wieder. Aber wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Kommentare habt, wenn ihr Beobachtungen habt, schreibt uns das gerne. Und sonst viel Spaß da draußen. Danke, Tobias.
Gerne. Ciao.
Das war Wilde Wunder, dein Podcast über Wildtiere. Schön, dass du dabei warst. Abonnier den Podcast, damit du keine Folge verpasst und lass gerne eine Bewertung da, wenn es dir gefallen hat. Du findest Wilde Wunder auf Facebook und Instagram sowie auf wildewunder.eu.